Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Das wird heute eine ziemlich philosophische Folge, so viel kann ich Ihnen schon versprechen. Worum soll es gehen? Es geht um Übungsaufgaben, es geht um Beweise, was soll das eigentlich, was für Fehler werden häufig gemacht. Worauf müssen wir da achten? Fange ich mal mit Übungsaufgaben an. Das ist gar nicht so einfach. Ich habe eine Weile darüber nachgedacht, wie ich diese Podcast-Folge gestalte, habe hier Stichpunkte aufgeschrieben und weiß aber noch nicht genau, in welcher Reihenfolge ich das alles erzählen möchte. Verzeihen Sie mir also, wenn ich zwischendurch den Faden verliere. Na gut, Übungsaufgaben. Was soll das überhaupt? Warum reicht es nicht, wenn Sie sich in der Vorlesung berieseln lassen, noch was dazu lesen, sich ein paar Beispiele angucken, die ich vorrechne? Warum reicht das nicht? Ich persönlich bin davon überzeugt, dass man Mathematik lernt, indem man Mathematik macht. Und Sie haben hoffentlich selbst schon häufig die Erfahrung gemacht, dass man manchmal glaubt, etwas zu verstehen, weil jemand das einfach sehr schön und sehr klar präsentiert und man hört zu und denkt, ja, klar. Und dann soll man selbst erklären und kommt ins Stolpern. Oder man soll einmal was anwenden, was in der Vorlesung erklärt wurde, irgendwas selbst nachrechnen, eine Definition überprüfen und merkt dann, oh, Moment, da ist ja doch was ich nicht verstanden habe. Und das kann dann daran liegen, dass es eben doch nicht so gut erklärt war. Aber es kann auch sein, dass sie es einfach noch nicht genug geübt haben, mit den Begriffen umzugehen. Das Üben steht für mich im Zentrum von Mathematik. Wenn wir Mathematik lernen wollen, wenn wir das wirklich begreifen wollen, wenn wir damit arbeiten wollen, dann müssen wir üben. Üben, üben, üben. Das heißt, wir fangen bei den kleinen Dingen an, üben so lange, bis wir da wirklich sicher sind und dann kommen irgendwann die schwierigeren Aufgaben. Deswegen gibt es auch so unterschiedliche Typen von Übungsaufgaben. Nehmen wir mal so typische Rechenaufgaben. Man soll irgendwas nachrechnen, nachprüfen. Zeigen Sie, dass dies und das ein Ring ist. Zeigen Sie, dass dies und das ein Gruppenhomomorphismus ist. Okay, da ist dann relativ klar, was zu tun ist. Die Frage ist, kriegt man es hin, das noch sinnvoll aufzuschreiben? Da kommen wir später zu. Aber da gibt es so einen klaren Auftrag. Man hat eine Definition, die muss man überprüfen. Oder man soll was ausrechnen. Die braucht man und gleichzeitig ist das nicht das Einzige. Es wäre nicht sinnvoll, Übungsserien zu machen, die nur aus solchen Rechen- und Nachweisaufgaben bestehen. Warum? Na, weil man auch anwenden soll, was man gelernt hat. Jedenfalls bin ich der Auffassung, dass es nicht reicht, wenn Sie einfach nur zeigen können, dass etwas ein Ring ist und dann aber hinterher mit einem Ring nicht arbeiten können, also die Eigenschaften nicht anwenden können. Deswegen Anwendungsaufgaben. Und da gibt es dann verschiedene Stufen. Ein typisches Beispiel wäre, dass man eine Abbildung bekommt und dann mithilfe dieser Abbildung etwas beweisen soll. Dann muss man sich vorher überlegen, was für Eigenschaften der Abbildung könnte ich hier benutzen. Dann muss ich die erstmal zeigen. Habe ich vielleicht ein Lemma in der Vorlesung, was mir weiterhilft? Das wäre so die erste Stufe von Anwendungsaufgaben. Dann gibt es noch Aufgaben, bei denen man einfache Eigenschaften selbst nachweisen soll oder einfache Eigenschaften zeigen soll von Dingen, die man schon kennt. Also zeigen Sie, dass jeder Ring mit der und der Eigenschaft auch diese und jene Eigenschaft hat. Oder zeigen Sie, dass in jeder Gruppe gilt, bliblablub. Und dann gibt es noch die schwierigeren Anwendungsaufgaben. Ich finde, dass es die geben muss. Sie müssen auch mal sich die Zähne an irgendwas ausbeißen. Gleichzeitig ist mir klar, dass man bei diesen schwierigen Anwendungsaufgaben schon sehr viel verstanden haben muss, damit man da überhaupt sinnvoll rangehen kann. Da muss man die wesentlichen Konzepte verstanden haben, die Definitionen. Sachen nachrechnen darf dann kein Problem mehr sein und häufig braucht man auch noch eine gute Idee. Deswegen sehen die schwierigeren Anwendungsaufgaben auch häufig erstmal ein bisschen furchteinflößend aus. Vielleicht braucht man eine Weile, bis man verstanden hat, was man überhaupt tun soll. Das dann zu tun, ist vielleicht am Ende gar nicht so schwierig, aber die Aufgabe besteht dann eben darin, erstmal zu erkennen, was getan werden muss. Und dann geht's los. Diese unterschiedlichen Aufgaben haben alle ihre Berechtigung. Man kann die alle unterschiedlich schwierig gestalten und ich finde, dass die alle dazugehören, wenn man sich ein neues mathematisches Gebiet erschließt, im Rahmen einer Vorlesung oder sonst, weil man selber ein Buch liest oder so. Gut, also versuche ich da so eine Mischung hinzukriegen und auch bei Klausuren, bei Examensaufgaben, was auch immer. Auch da würde ich immer versuchen, eine Mischung hinzukriegen, damit ich sehe, okay, können Leute einfach was nachrechnen, können die einfache Fragen beantworten, haben die Definitionen verstanden, können sie mit den Begriffen arbeiten, können sie das anwenden. Denn am Ende nützt es ja nichts, wenn sie zwar wissen, was eine Gruppe ist, was ein Ring ist, was ein Homomorphismus ist, aber in dem Moment, wo eine konkrete Fragestellung da ist, wissen sie dann nicht, wie sie mit den Begriffen daran gehen können, die Fragestellung zu bearbeiten. Die verschiedenen Schwierigkeitsgrade oder Komplexitätsgrade haben auch noch eine weitere Funktion. Am Ende geben wir immer für irgendwas Noten. Und wie soll man abstufen, was man da gesehen hat an Leistung? Natürlich würde ich einer Person, die die grundsätzlichen Definitionen verstanden hat und damit arbeiten kann und Dinge ausrechnen kann, bescheinigen, dass sie etwas Mathematik verstanden hat. Gleichzeitig würde ich sagen, dass um eine wirklich gute Note zu bekommen, man auch mit den Konzepten richtig arbeiten können muss. Da müssen dann auch mal schwierigere Aufgaben gelöst werden. Die Abstufungen bei den Übungsaufgaben oder auch bei Klausuraufgaben sind also auch dazu da, irgendwie eine Grundlage für Noten zu haben. Und ich hoffe jetzt einfach nur, dass es mir gelingt, die Aufgaben in den Übungsserien so zu stellen, dass sie auch selbst langsam ein Gefühl dafür entwickeln, wo ihre Stärken liegen, was sie schon gut können und wo sie noch nachlegen müssen. Dementsprechend würde ich jetzt mal ganz grob sagen, es gibt so Übungsaufgaben und ich sage Ihnen vorher nicht, welche sind, aber mit ein bisschen Erfahrung sehen Sie das vielleicht auch selbst. Es gibt so Aufgaben, da bin ich der Auffassung, wenn ich die aufschreibe, dass Sie alle das hinkriegen sollten. Nach dem Motto, wenn man in der Vorlesung war und wach war und zugehört hat, dann kann man das. Dann gibt es so Aufgaben, da gehe ich davon aus, dass Sie das hinkriegen, wenn Sie die Grundkonzepte, so das Wesentliche, verstanden haben. Und es gibt Aufgaben, bei denen ich davon ausgehe, dass man die hinkriegt, wenn man wirklich gut im Stoff steht, also wirklich gut dabei ist und auch ein bisschen kompliziertere Beispiele verstanden hat, auch Gegenbeispiele, dass man schon ein bisschen die subtilen Feinheiten gesehen hat. Da erwarte ich also nicht unbedingt, dass alle das können, aber ich brauche ab und zu solche Aufgaben, um eben die mittelguten und die guten Studis von den sehr guten Studis unterscheiden zu können. Bei der Notengebung ist das wichtig. Okay, eine typische Formulierung bei Übungsaufgaben und auch bei Klausuraufgaben ist ja sowas wie: Zeigen Sie das oder beweisen Sie das. Was ist damit gemeint? Na, wenn da steht, zeigen Sie, dann heißt das eigentlich, zeigen Sie mir, warum das stimmt. Und wenn da steht, beweisen Sie, dann heißt das ganz analog, beweisen Sie, warum das richtig ist. Und in beweisen steckt das Wort weisen. Das heißt, es geht darum, mir einen Weg, mir, der Person, die das liest, das bin vielleicht nicht ich selbst, aber Sie wissen hoffentlich, was ich meine, in Beweisen steckt Weisen und ich verstehe das als, weisen Sie mir einen Weg durch die Argumente, damit ich selbst verstehe, warum das wahr ist, was Sie da zeigen sollen, was Sie beweisen sollen. Also nochmal, zeigen Sie heißt, zeigen Sie mir, warum das stimmt, beweisen Sie heißt, weisen Sie mir einen Weg durch das Argument, warum das stimmt. Bedeutet beides mehr oder weniger das Gleiche, ist nur ein bisschen unterschiedlich formuliert. Aber es ist wichtig, sich klarzumachen, was das eigentlich bedeutet, weil nämlich dann auch deutlich wird, was man da eigentlich tun muss. Es heißt nämlich, dass Sie der Person, die das liest, was Sie da aufschreiben, oder der Person, die Ihnen zuhört, wenn Sie was erklären, erklären müssen, warum das, was Sie behaupten, wahr ist. Und das bedeutet, dass Sie immer ausgehen müssen von Dingen, die wir alle wissen. Sie müssen von gemeinsamem Wissen ausgehen. Und das kann dann sowas sein wie, in der Voraussetzung steht das oder in der Vorlesung haben wir schon gezeigt das. Und ausgehend von diesem gemeinsamen Wissen müssen Sie dann Argumente finden, um zu dieser neuen Behauptung hinzukommen. Um mich jetzt in diesem Fall davon zu überzeugen, dass das stimmt, was Sie da behaupten. Sie dürfen eben gerade nicht davon ausgehen, dass wir schon wissen, was da steht. Sie müssen sich in einen Zustand des Nichtwissens begeben innerlich, nach dem Motto, da steht zwar zeigen Sie, aber ich glaube das erstmal noch nicht und ich versuche mir mal wirklich klar zu machen, warum das überhaupt stimmt. Wenn Sie diese innere Haltung nicht haben, dann passieren Ihnen ganz schnell typische Fehler, die wir auch jetzt wieder gesehen haben in den Übungsserien. Dann fangen Leute mit der Behauptung an und fangen da an rum zu argumentieren oder machen Rechnungen, die sie eigentlich noch gar nicht machen dürfen, weil sie sich noch gar nicht überlegt haben, warum die Rechnungen funktionieren. Das sind alles Dinge, die passieren, weil man schon glaubt, was da steht und sich eben nicht in diesen Zustand begeben hat des inneren Nichtwissens, nach dem Motto, Ich darf nur von dem ausgehen, was ich hier gegeben habe, nur von den Voraussetzungen und dem, was in der Vorlesung steht. Alles andere weiß ich nicht und muss ich mir erst erschließen. Wenn Sie diese Geisteshaltung einnehmen und wenn Sie das ernst nehmen, dann fallen einige der typischen Probleme beim Aufschreiben von Lösungen schon automatisch weg. Denke ich jedenfalls. Beweismethoden, okay, da haben wir schon einiges kennengelernt. Vollständige Induktion oder Beweis durch Annahme, dass es falsch ist und dann kommt man zu einem Widerspruch. Oder man fängt eben einfach an mit dem, was man gegeben hat und versucht dann durch Anwendung von Argumenten und durch Nutzen von Resultaten, die man schon kennt, zur Behauptung hinzukommen. Auch hier ist wieder wichtig, wo fange ich an und wo höre ich auf? So wie ich es gerade formuliert habe, fangen wir an dort, wo wir Dinge wissen, also bei der Voraussetzung und bei Hintergrundwissen aus der Vorlesung, und wir arbeiten uns zur Behauptung hin. Bei allem, was Sie erklären, bei allem, was Sie aufschreiben, muss diese Richtung im Denken sichtbar sein. Ansonsten ist es kein Beweis. Und hier kommen wir auch schon zu einem Problem. Ich habe vorhin schon versucht, das anzudeuten. Das Problem ist, dass bei sehr vielen Übungsaufgaben einfach da steht, zeigen Sie oder beweisen Sie oder was auch immer. Und in dem Moment, wo Sie das lesen, glauben Sie dann eben schon zu wissen, dass das stimmt, was da steht. Und das ändert möglicherweise die Art und Weise, wie Sie darüber denken. Das verleitet dann auch zu Fehlern. Unter anderem deshalb gibt es bei mir so viele Übungsaufgaben, die offen formuliert sind. Für welche ganzen Zahlen gilt dies? Ist das wahr oder ist das falsch? Gibt es die folgende Situation? Gibt es einen Ring mit der und der Eigenschaft? Gibt es eine Gruppe mit der und der Eigenschaft? Ich mache das nicht nur deshalb, weil ich denke, dass Sie solche Fragen mal gesehen haben sollten, sondern ich mache das unter anderem deshalb, weil ich möchte, dass Sie wegkommen von diesem, na, das stimmt schon, ich komme da jetzt irgendwie hin, ich rechne da jetzt halt irgendwie rum. Im richtigen Leben wissen Sie ja häufig auch nicht die Antwort auf die Frage, die Ihnen jemand stellt. Da müssen Sie ja dann auch erstmal hinkommen und können nicht davon ausgehen, dass irgendwas wahrscheinlich stimmt und Sie werden da schon irgendwie hinkommen. Ich finde diese offenen Fragen deshalb so wichtig. Erstens können Sie Ihre Intuition prüfen, manchmal liegt man falsch und dann lernt man eigentlich am meisten. Und zweitens helfen Ihnen die offenen Fragen hoffentlich dabei, erstmal zu verstehen, worum geht es denn eigentlich und wie sieht dann eine mathematische Aussage aus, die die Frage beantwortet und die richtig ist, die ich beweisen kann, all diesen Regeln folgend, die ich vorher versucht habe zu beschreiben. Nehmen wir nochmal das Beispiel mit den ganzen Zahlen. Für welche ganzen Zahlen gilt irgendeine Aussage? Dann probieren Sie natürlich auf dem Schmierzettel irgendwie rum. Und dann kommt irgendwas raus. Dann sehen Sie, aha, hier sind so ein paar Zahlen, für die stimmt das. Und hier sind ein paar Zahlen, für die stimmt das nicht. Und dann gibt es noch eine Menge von Zahlen, bei der ich das noch nicht weiß. Da muss ich noch weiter rumrechnen. Oder vielleicht kann ich es auch nicht entscheiden. Das passiert auf dem Schmierzettel. Und dann müssen Sie eben noch den weiteren Schritt gehen. Und das gehört mit zur Übungsaufgabe. Sie müssen diesen Schritt gehen, sich zu überlegen, wie sieht denn jetzt eine sinnvolle Behauptung aus? Und eine sinnvolle Behauptung auf die Frage, welche ganzen Zahlen erfüllen, blablablub, kann nur sein, die folgende Menge von ganzen Zahlen erfüllt die Aussage, was auch immer es jetzt war, und die folgende Menge von ganzen Zahlen erfüllt die Aussage nicht. Wenn Sie nicht auf irgendwas in der Art kommen, dann sollten Sie dringend mit jemandem reden, in die Sprechstunde gehen oder ins Tutorium und nachfragen, wo. Sei es, dass es darum geht, wie Sie es aufschreiben, sei es, dass es darum geht, dass Sie für einige Zahlen das nicht entscheiden konnten. Das muss man dann besprechen. Aber es reicht nicht, drei Beispiele hinzuschreiben, zu sagen, ja, für diese Zahlen gilt das und das dann nachzurechnen. Nein, das ist nicht die vollständige Antwort auf die Frage. Und ich versuche mal noch ein weiteres Beispiel zu finden, wo es häufig Schwierigkeiten gibt. Existenzaussagen. Wenn die Frage ist, gibt es einen Ring mit der Eigenschaft bliblablub, dann kann die Antwort nur sein, ja, es gibt so einen Ring oder nein, es gibt so einen Ring nicht. Der zweite Fall ist der einfachere. Wenn es so einen Ring nicht gibt, dann müssen Sie ja einfach nur sowas machen wie, angenommen der Ring R habe die angegebene Eigenschaft, dann blablabla und dann kommt irgendein Kram raus, Widerspruch, fertig. Bei der Antwort, ja, es gibt so einen Ring, da müssen Sie mit einem konkreten Beispiel ran. Je nachdem, was die Frage ist, das Beispiel vielleicht einfacher, das kann sein, aber da müssen Sie dann eine korrekte Formulierung für die Behauptung finden. Da ist dann nicht die Behauptung kann nicht sein, ja, gibt es, sondern eine vernünftige mathematische Behauptung ist dann entweder, es gibt einen Ring mit der Eigenschaft bla, und im Beweis sagen Sie dann, sei er folgender Ring, dann hat er die angegebene Eigenschaft, denn, und dann müssen Sie das alles begründen. Oder Sie schreiben in Ihre Behauptung, der Ring, was auch immer, irgendwas Konkretes, hat die Eigenschaft, und dann beweisen Sie das. Das ist dann auch eine Beantwortung der Frage. Ich hoffe, dass ich deutlich machen konnte, was dahinter steckt, wenn ich diese offenen Fragen stelle. Auch bei wahr oder falsch, wenn man mit Beispielen, mit Gegenbeispielen, was auch immer arbeitet. Es geht mir immer noch um diesen zusätzlichen Denkprozess, dass man eben nicht nur auf dem Schmierzettel rausgefunden hat, was die Antwort ist, sondern dass man sich dann auch noch überlegt, was ist jetzt eigentlich die mathematische Behauptung, die hier angemessen ist und die die Frage vollständig beantwortet und wie beweise ich die? Das ist eine zusätzliche Überlegung, das ist ein zusätzlicher Lerneffekt bei dieser Art von Aufgaben und der ist mir wichtig. Deswegen werde ich jetzt auch hier kein Kochrezept erzählen, wie man mit gewissen Fragestellungen umgeht, wie man dann da richtig anfängt, wie man die Behauptung formuliert, wie man den Beweis anfängt. Nö, warum sollte ich das machen? Es geht doch hier auch um Ihre Selbstständigkeit. Das Studium heißt ja nicht, dass wir Ihnen alles vorkauen und Sie dann lernen, das genauso nachzumachen, sondern meiner Meinung nach sollen Sie ja selbst diese Denkprozesse durchlaufen und dann für sich selbst die beste Art finden, mit diesen Fragestellungen umzugehen. Am Ende muss es mathematisch korrekt sein, aber da gibt es immer noch sehr viel Spielraum für eigenen Stil. Und warum sollten wir Ihnen da alles vorschreiben? Kommen wir zu der Not-to-do-Liste. Not-to-do-Liste, und zwar zum Thema Fehler, die Leute beim Bearbeiten von Übungsaufgaben machen oder beim Beweisen. Not-to-do Nummer 1, mit der Behauptung anfangen. Not-to-do Nummer 2, mit der Behauptung anfangen. Not-to-do Nummer 3, mit der Behauptung anfangen. Ich kann es gar nicht oft genug sagen. Wenn Sie irgendwas zeigen sollen, wenn der Beweis anfängt mit es gelte, das, was Sie zu zeigen haben, dann kann es nur noch schief gehen. Wenn Sie zeigen sollen, dass irgendwas existiert und der Beweis anfängt mit wenn das existiert, dann kann es schon nur noch nach hinten losgehen. Bitte hinterfragen Sie sich selbst, wenn Sie merken, dass Sie diese Fehler machen oder wenn Sie Angaben bekommen bei den Übungsaufgaben, Punktabzüge, was auch immer, wenn Sie das Gefühl haben, da könnte ein Problem liegen, dann bitte, bitte reden Sie mit uns, denn das ist ein wichtiges Problem. Das ist eins, über das wir sprechen müssen. Da müssen wir gucken, woran es liegt, dass Sie diese Fehler machen. Not-to-do Nummer 4, falsche Umkehrschlüsse. Passiert leider im Alltag sehr oft und deswegen sind vielleicht auch alle Studis dafür anfällig. Ich weiß es nicht so genau. Es passiert sehr häufig, dass Leute Wenn-Dann-Aussagen machen und die dann falsch benutzen, nämlich in die andere Richtung. Oder auch sowas wie, ja, falls das und das so ist, dann ist auch das und das so. Ja, wenn man das dann verwendet, muss man es auch genau so verwenden. Wenn alle Fahrräder vor dem Institut rot sind, dann ist auch mein Fahrrad rot, weil es nämlich vor dem Institut angeschlossen ist. Mein Fahrrad ist übrigens schwarz, aber das tut hier nichts zur Sache. Sie müssen das in die richtige Richtung benutzen. Wenn alle Fahrräder vor dem Institut rot sind, dann ist auch mein Fahrrad rot, falls es da angeschlossen ist. Daraus folgt aber dann eben der Umkehrschluss. Also manche Leute benutzen den Umkehrschluss, das Wort Umkehrschluss an der Stelle dann falsch und verwenden die andere Richtung und verwechseln das vielleicht mit der Kontraposition. Um bei dem Beispiel mit den Fahrrädern zu bleiben, wenn alle Fahrräder vor dem Institut rot sind, dann ist auch mein Fahrrad rot, weil es nämlich da vorne angeschlossen ist. Da wäre jetzt die Kontraposition, wenn mein Fahrrad also nicht rot ist, dann kann es auch nicht vor dem Institut angeschlossen sein, beziehungsweise dann können eben nicht alle vor dem Institut angeschlossenen Fahrräder rot sein. Bitte gehen Sie, wenn Sie damit Schwierigkeiten haben, mal mehrere Beispiele durch. Sie können uns da auch gerne nochmal fragen. Leider passiert das im Alltag ganz häufig, dass Leute das falsch machen. Da passieren verschiedene Fehler. Es passiert, dass von Umkehrschluss geredet wird und dass aber nicht klar ist, ob man jetzt meint Kontraposition oder ob man meint, dass die Implikation auch in die andere Richtung gilt. Denn wenn sie auch in die andere Richtung gilt, muss man es erstmal begründen. Man muss erklären, warum das so sein sollte. Das heißt, der Unterschied zwischen der Implikation in eine Richtung und einer Äquivalenz von zwei Aussagen, der wird häufig nicht verstanden. Das sind Fehler, die machen nicht nur Leute im Alltag, die machen leider auch Mathestudis und zum Teil bis zum Abschluss hin. Das sind wirklich schlimme logische Fehler. Gut, jetzt habe ich lange über Punkt 4 geredet. Es gibt noch einen Punkt 5. Not-to-do-Liste, Punkt 5, Resultate anwenden ohne Prüfung. Wenn Sie irgendwas anwenden, dann hat das meistens eine Voraussetzung. Meistens steht sowas da wie, sei er ein kommutativer Ring mit 1 oder sei G eine Gruppe oder sei K ein Körper oder was auch immer. Da stehen immer irgendwelche Voraussetzungen und dann kommt sowas wie, dann gilt oder dann sind folgende Aussagen gleichwertig oder was auch immer. Prüfen Sie diese Voraussetzungen bitte nach. Sie dürfen nicht einfach Resultate anwenden, weil Ihnen das hilft, weiterzukommen, weil da irgendwas steht, was Sie dann später verwenden wollen. Die Idee ist dann gut. Es ist schön, wenn Sie sehen, dass ein Resultat Ihnen weiterhilft. Aber zur Anwendung eines Resultats gehört immer erstmal, dass man überprüft, ob man es anwenden darf. Sind alle Voraussetzungen erfüllt, die da stehen? Und dann muss man da auch was zu sagen. Also zum Beispiel, ich verwende Lemma sowieso aus der Vorlesung. Das Lemma ist anwendbar, weil, dann müssen Sie die ganzen Voraussetzungen erklären. Also, das heißt, Sie gucken in Ihrer Situation, was haben Sie da gegeben und warum folgen daraus die Voraussetzungen, die in dem Lemma dastehen. Und dann können Sie sagen, jetzt folgt mit dem Lemma dies und das. Und dann können Sie damit weiter argumentieren. Gut, ich komme jetzt zum Ende. Das war wirklich schwierig, irgendwie zu erklären, was ich mir bei dem Thema Übungsaufgaben denke und warum manche dieser Fehler, die sie machen, so schlimm sind und warum es so wichtig ist, dann darüber nochmal zu sprechen. In Ihrem Beruf später, da werden Sie mit offenen Fragen zu tun haben. Vielleicht werden Sie das manchmal gar nicht merken, aber es wird darum gehen, dass Sie Probleme lösen. Es wird darum gehen, dass jemand Sie fragt, wie mache ich dies und das am besten? Wie kann man diese Software verbessern? Wie kann man dieses Forschungsproblem lösen? Wie kann man das ausrechnen, was auch immer. Das sind dann also keine Fragen, bei denen, es sind keine Aufforderungen nach dem Motto, beweisen Sie mir mal das, zeigen Sie mir mal das, rechnen Sie mir mal das aus. Das kommt bestimmt manchmal vor, aber das wird garantiert nicht immer so sein. Und wenn Sie die Antwort nicht kennen, dann müssen Sie diese Geisteshaltung einnehmen, die wir jetzt üben, bei so Fragen wie wahr oder falsch oder finden Sie dies und das raus oder für welche Z aus Z gilt das und das. Das heißt, ein Stück weit habe ich dabei im Hinterkopf, dass Sie später in Ihrem Leben mit solchen Fragen zu tun haben und dann müssen Sie ja schon mal geübt haben, damit umzugehen. Wenn Sie in der Schule unterrichten wollen, auch dann kommen ja Fragen auf Sie zu, Fragen von Schülerinnen und Schülern, klar, aber auch bei der Unterrichtsvorbereitung. Es gibt so viele Quellen, es gibt so viel Material mit Fehlern drin. Wenn Sie in Bücher gucken, ins Netz, in irgendwelche Vorlesungsskripte, auch in Schulbücher, da sind zum Teil steht da einfach Quatsch, zum Teil stehen da Fehler drin. Und wenn Sie nicht diese kritische Haltung entwickelt haben, dass Sie erstmal alles, was Sie sehen, in Frage stellen, dass Sie erstmal versuchen, das zu verstehen, ob das überhaupt stimmt, wenn Sie diese Haltung dann nicht entwickelt haben, dann geben Sie diese Fehler einfach alle weiter. Und das möchte ich nicht. Ich möchte gern, dass hier Lehrerinnen und Lehrer rauskommen aus der Uni und dann in die Schulen gehen, die Spaß an Mathe haben, die kompetent sind, die das gerne vermitteln und die auch kritisch sind. Denn nur wenn sie selbstkritisch mit Material umgehen, dann sind sie auch ein gutes Vorbild für die Schülerinnen und Schüler. Von denen wollen sie ja auch, dass die kritisch mit Quellen umgehen, dass die nicht einfach alles glauben, sondern dass sie wirklich versuchen, Dinge nachzuvollziehen und zu verstehen, dass sie Rückfragen stellen und dass sie merken, wenn ihnen jemand Quatsch erzählt. Dafür ist wichtig, dass Sie selbst kritisch bleiben und dass Sie merken, wenn Ihnen jemand Quatsch erzählt oder wenn in der Vorlesung jemand einen Fehler macht, wenn in einem Vorlesungsskript ein Fehler ist, bei einer Musterlösung, was auch immer. Diese kritische Haltung lernt man meiner Auffassung nach auch bei offenen Fragen, denn wenn man seine eigene Intuition in Frage stellen muss, nach dem Motto, ich glaube, das ist wahr, stimmt es überhaupt, kann ich das zeigen, dann entwickelt man auch eine kritische Haltung gegenüber Dingen, die jemand anders gesagt oder geschrieben hat. Sie können das übrigens auch in den Übungsgruppen üben, wenn da Leute vorrechnen, denn manchmal werden kleine Fehler bei der Korrektur übersehen, das kann passieren, und dann kann es sein, dass an der Tafel irgendwas steht, wo Sie dann denken, Moment mal, kann man das wirklich so machen? Dann fragen Sie nach und ja, vielleicht haben Sie was übersehen, vielleicht kann man es so machen und Sie haben es im ersten Moment nicht verstanden. Macht nichts, andere hatten die Frage bestimmt auch. Vielleicht finden Sie aber auch einen Fehler und dann können Sie alle gemeinsam was daraus lernen. Zum Schluss möchte ich noch sagen, warum mir das alles so wichtig ist, worüber ich jetzt gerade geredet habe. Wenn Leute mich fragen, warum man Mathe studieren sollte oder wenn Leute mich fragen, ob Mathe das Richtige für sie ist oder was sie dann später damit machen können, dann lege ich immer Wert darauf, zu sagen und auch zu begründen, was ich denke, was im Studium an Metafähigkeiten vermittelt wird. Denn die Metafähigkeiten sind meiner Auffassung nach das, was es ausmacht, Mathematik oder Informatik oder sowas studiert zu haben. Das mathematische Wissen selbst wird später im Beruf eine untergeordnete Rolle spielen, wahrscheinlich bei den meisten Berufen, nicht bei allen. Worum es eigentlich geht, ist, dass Sie lernen, strukturiert und klar zu denken, klar zu argumentieren, schwierige Probleme zu lösen. Wenn man hier etwas lernt, dann ist es Geduld und Frustrationstoleranz und dass man eben vielleicht dreimal gegen die Wand rennt, bevor man dann die richtige Idee hatte für die Lösung eines Problems. In wie vielen anderen Studiengängen ist das so? Ich denke, dass es wirklich was ganz Besonderes ist in der Mathematik, dass man das lernt, dass man das trainiert. Man lernt dabei viel über sich selbst. Gleichzeitig sind unheimlich viele verschiedene Arbeitsweisen möglich und das finde ich super. Viele verschiedene Kommunikationsstile, Schreibstile. Und dann gibt es aber diesen großen gemeinsamen Nenner, es muss sauber argumentiert sein, es muss richtig argumentiert sein, die Schlüsse müssen klar sein, nachvollziehbar und richtig. Ich gebe immer dieses Versprechen, dass die Studis im Mathestudium das lernen, dass die das mitnehmen, raus in die Welt und in ihren Beruf, was auch immer die später machen. Dieses Versprechen möchte ich halten. Und deswegen ist mir so wichtig, dass sie lernen, Mathematik gut aufzuschreiben und dass sie lernen, gut über Mathematik miteinander zu reden. Deswegen bin ich da so pingelig, deswegen kriegen sie so viel Punktabzug, deswegen ist das Vorrechnen so wichtig, deswegen lege ich Wert auf gute Seminarvorträge. Dieses ganze Zeug, das ist mir deswegen so wichtig, weil ich immer wieder dieses Versprechen gebe, dass man das im Mathematikstudium lernt. Klares, strukturiertes Denken, auf den Punkt kommen, sachlich, klar, richtig argumentieren, sich dabei gut ausdrücken, also nicht rumschwafeln oder schwammig werden, sondern auf den Punkt ganz klar sagen, was man meint, sauber argumentieren, sauber erklären und das am besten auch noch für verschiedene Zielgruppen. Das wäre das Ideal, wenn das funktionieren würde. Und ich arbeite jeden Tag dafür, dass ich dieses Versprechen einlösen kann, dass Sie alle später als Absolventinnen und Absolventen dieses Versprechen einlösen. Und wenn wir Ihnen dabei noch besser helfen können, als wir das jetzt schon versuchen, dann sagen Sie mir das bitte. Wir sind da offen für Anregungen, wenn Ihnen was fehlt, wenn Sie irgendwo merken, dass es da Probleme gibt, die wir nicht angesprochen haben, für die wir Ihnen keine Lösung anbieten, keine Hilfe, dann sagen Sie mir das, denn ich arbeite immer weiter, ich versuche immer noch meinen Vorlesungsstil und auch die Übungsaufgaben und alles drumherum zu verbessern. Alles, was ich weiß, alles, was Sie mir sagen, kann ich einbringen und umsetzen und benutzen, um meinem Ziel näher zu kommen, dass Sie alle erfolgreich studieren können oder jedenfalls möglichst viele von Ihnen. Was Sie mitbringen müssen, ist Verständnis für das, worum es mir geht bei den Übungsaufgaben und diese selbstkritische Haltung, von der ich gesprochen habe, diese kritische Einstellung, worum geht es hier eigentlich, was mache ich, wie gehe ich an die Aufgabestellung ran und was ist am Ende eine mathematisch saubere Bearbeitung der Übungsaufgabe. Dann gucken wir mal, wie wir das im Laufe der Algebra-Vorlesung zusammen hinbekommen. Ich freue mich über Anregungen von Ihnen, über Rückfragen, über Kommentare und hoffe, dass Ihnen das jetzt ein bisschen weitergeholfen hat, was ich hier erzählt habe. Ich bin jedenfalls gespannt, was wir alle zusammen zu dem Thema noch lernen können. Noch Fragen?